Die protestantischen Gläubigen unter den Lesern mögen dem Autor nachsehen, dass sie ihr Weltbild vielleicht ein wenig zurechtrücken müssen. Doch auch das protestantische Reformationsfest, das alljährlich am 31. Oktober gefeiert wird, beruht auf einer Geschichtsfälschung. Luthers Anschlag seiner 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg am 31. Oktober 1517 scheint zwar zur Allgemeinbildung zu gehören, tatsächlich hat es jedoch nie stattgefunden. Bis zu Luthers Tod im Jahre 1546 war nirgendwo auf der Welt von einem Thesenanschlag in Wittenberg die Rede. Auch Luther selbst erwähnt ihn an keiner Stelle seiner Schriften. In Wahrheit hatte Luther seine Thesen nicht etwa öffentlich angeschlagen, sondern dem Erzbischof Albrecht von Magdeburg-Mainz und dem Bischof Hieronymus von Brandenburg geschickt, und zwar in dem Bestreben, das schamlose Treiben und die lästerlichen Reden der Ablassprediger zu unterbinden. Der Historiker Gerhard Brause schrieb, dass der Anschlag der 95 Thesen eine Legende ist, die erst nach Luthers Tod entstand, daran kann nicht mehr gezweifelt werden. Luthers Thesenanschlag fand nicht statt. Nach wie vor werden aber Geschichts- und Schulbücher gedruckt, in denen der Thesenanschlag gelehrt wird. Wer schreibt auch schon gern die Geschichte um? Der erste, der die Behauptung vom Anschlag der Thesen aufstellte, war der Reformator Philipp Melanchthon in seiner Vorrede zum zweiten Band von Luthers Werken, die kurz nach dessen Tod veröffentlicht wurde. Doch Melanchthon war zum Zeitpunkt des Thesenanschlags 1517 gerade einmal 20 Jahre alt und lebte nicht in Wittenberg, sondern in Tübingen. Auch ein Gelehrter wie Melanchthon war eben nicht allwissend und konnte sich irren. Aber dieser historische Irrtum ist nicht nur in Kirchenkreisen seit mehr als einem Vierteljahrhundert bekannt. Und dennoch schlägt er sich Jahr für Jahr zum Reformationstag in Form von Gedichten über Luthers Thesenanschlag in den Medien nieder. Unwissenheit dürfte auch der Grund dafür sein, dass der englische Begriff Made in Germany von den Medien noch immer als historisches Qualitätssiegel für deutsche Produkte verwendet wird. In Wahrheit war genau das Gegenteil der Fall. Made in Germany bezeichnete 1887 bei der Entstehung des Begriffs durch den britischen Merchandise Marks Act qualitativ äußerst minderwertige Produkte. Damit britische Verbraucher qualitativ hochwertige von minderwertigen ausländischen Produkten unterscheiden konnten, mussten letztere nach ihrer Herkunft gekennzeichnet werden. Walter Krämer schreibt dazu in seinem Lexikon der populären Irrtümer: Dass deutsche Waren damals keine Qualitätsprodukte waren, bezeugt etwa der deutsche Ingenieur Rilo, der in der Jury der Weltausstellung 1876 saß. Billig und schlecht sei fast alles, was aus Deutschland zu der Ausstellung geliefert werde. Unter anderem auch aufgrund dieser Berichte von Rilo setzte dann in den Fabriken und Betrieben des Deutschen Reiches eine landesweite Qualitätskampagne ein. Es sollte jedoch Jahrzehnte dauern, bis Made in Germany zu jenem Qualitätssiegel wurde, für das man es heute hält. Eine andere historische Unwahrheit verdankt ihre Entstehung einem Rufmord der Presse. Gemeint sind die Potemkinschen Dörfer. Sie finden sich regelmäßig in den Berichten, haben historisch jedoch nie existiert. So berichtete etwa Jens Hartmann in der Welt am 25. Januar 1999. Russlands neuer Wunderjäger kann nicht einmal fliegen. Sergejew muss sich ein bisschen wie Katharina die Zweite vorgekommen sein. Deren Günstling, Fürst Grigori Potemkin, ließ im Jahre 1787 auf der Reise zur Krim eilends Dorfattrappen aufbauen, um vorzuspiegeln, wie gut es der Landbevölkerung gehe. Und am 28. März 2000 hieß es in einem Leitartikel von Thomas Schmidt in derselben Zeitung: Potemkinsche Dörfer gaukeln eine Wirklichkeit vor, die es gar nicht gibt. Hinter den Mauern die Öde, das Nichts. Nicht nur die Zeitung Die Welt nährt weiterhin eine Legende, die in einschlägigen Lexika wenigstens noch mit dem Wort angeblich versehen ist, in Wahrheit aber nie stattgefunden hat. Es waren Neid, Hofklatsch und Intrigen, die einst zu dieser Verleumdung führten. Fürst Potemkin, Gouverneur der südrussischen Provinzen und der Krim, hat der Kaiserin keinesfalls Eilensdörfer aus Pappmaché errichten lassen. Potemkin war vielmehr ein begnadeter Staatsmann und Gründer vieler Städte. Es waren böswillige Gerüchte, die bald nach der Inspektionsreise Katharinas aus dem fernen Russland in den Westen drangen und dort begierig aufgegriffen wurden. Die Hamburger Zeitschrift Minerva ein Journal historischen und politischen Inhalts, druckte von 1797 bis 1799 anonym jene Artikel, die in Deutschland zur Entstehung der Potemkinschen Legendenbildung wesentlich beitrugen. Verfasser war ein sächsischer Diplomat namens Helbig. Der Historiker Gerhard Brause schreibt dazu: All diese Lügen, die jener Diplomat aus Sachsen mit seiner Artikelreihe in die Welt setzte und damit Grigori Alexandrowitsch Potemkin zum betrügerischen Marktschreier machte, wurden erst nach fast anderthalb Jahrhunderten durch den Russen George Soloveitschik, der die erste kritische Potemkin-Biografie schrieb, entlarvt. In Wahrheit war Potemkin einer der großen Staatsmänner Europas im 18. Jahrhundert. Vieles von dem, was er aufgebaut hat, besteht noch heute, weil es eben alles andere als Attrappen waren. Russland hatte damals tatsächlich eine Reihe neuer Städte zu bieten, nur im Westen glaubte man an eine Täuschung und unterschätzte das Zarenreich, wie später noch so oft. Zu den von Potemkin erbauten Städten gehörten Sewastopol, Jekaterinoslaw, Cherson und Mikolajew. Auch im Russlandfeldzug 1941 erinnerte sich die Nazi-Propaganda der Potemkinschen Dörfer. Statt Pappdörfern berichtete der Desinformationsapparat nun über Papppanzer. Doch die Panzer des Typs T-34, auf die die deutschen Soldaten stießen, waren aus Stahl. Sogar nach dem Zweiten Weltkrieg hielt sich der Mythos von Russland, das teilweise aus Pappmaché bestand, aufrecht. Eine besondere Stilblüte wurde dabei das Sputnik-Fieber. Als Moskau im Oktober 1957 den ersten Satelliten in die Umlaufbahn schoss, gab es Journalisten, die auch diese Entwicklung für ein potemkinsches Dorf hielten und berichteten, die vom Sputnik gesendeten Signale kämen nicht aus dem Orbit, sondern aus dem Gebiet der Sowjetunion. Einmal zumindest hat Moskau in jüngerer Zeit wirklich versucht, mit etwas Pappmaché der Welt einen gewaltigen Bären aufzubinden. Als im Januar 1999 das russische Wunderflugzeug des 21. Jahrhunderts aus dem Hangar rollte, ein Mehrzweckjäger mit Stealth-Technik, verbarg sich unter der Hülle ein mehrere Jahre alter Kampfjet des Typs MFI-144, dem es an einer für Flugzeuge unabdingbaren Eigenschaft fehlte: der Fähigkeit zu fliegen. Damit aber hatten die Konstrukteure nicht nur die Militärs aus aller Welt getäuscht, auch das Moskauer Verteidigungsministerium sah sich blamiert, hatte es doch hohe Summen für die Entwicklung des Wunderflugzeuges ausgegeben.